Hermann Melville Clarell,
Gedicht und Pilgerreise im Heiligen Land. Die Herberge. In einer Kammer, niedrig und von Zeit gezeichnet, altes Gemäuer, jüngst mit Kalk getüncht, das einem frischen Stein gehauenem Grabe gleicht, sitzt ein Student. Ellbogen auf dem Knie, die Stirn ganz regungslos gestützt auf die Handschräge und sinnt für sich. Das schmale, tiefe Fenster sendet einen Strahl, der sagt, dass in der heiligen Stadt der Tag am Schwinden ist, Vorabend des Erscheinungsfestes. An seiner Seite in der schmalen Zelle liegt sein Gepäck, unausgepackt. Darauf liegt Staub und auf ihm gleichermaßen der Staub der Reise. Doch bald hebt er sein Antlitz, schön geformt, doch bleich und beinahe weiblich, bis auf das Auge und die ernste Stirn. Steht auf dann, schreitet hin und her, hält inne, spricht. Andere Aufnahme als die von mir, dem Neuling hier erwartete, finde ich nun. Theologie, bist du so blind? Was meint dieses naturalistische Geläut anstelle des Orakels von Siloa, das hier murmeln sollte? Der Huld entrissen, am heiligen Ort in einen Hinterhalt geraten. Nicht so war es erst gestern vor Jaffa auf dem klaren blauen Meer. Nicht so, mein Herz, war es mit dir beim Landen mitten in Gebrüll und Gischt. Nicht so, als wir voll ausgerüstet und beritten durch das gewölbte Tor nach draußen glitten, vor die Mauern, wo Gärten strahlend von der Blütenpracht den Blick erfreuten. Die Ebene durchquerten wir am Nachmittag, ganz ähnlich unserem frühen milden Herbst, so mild gestimmt für eine Gabe, der Atem des Prärielands von Charon. Und die danach benannte Rose, war sie wohl jener purpurrote Mohn oftmals vorhanden? Dann glänzte Ramle auf, die segelweiße Stadt am Abend. Dort von dem hellen Turm, dem in der Unterstadt, sah ich des Tages Enden zu. Seewärts und blendend ging die Sonne unter. Ich wandte mich zum Land, gegen den Wall von Ephraim, der sich als Purpurmantel streckt. Gebirgsbezauberung. Aber am Ende, welche Veränderung konnte das Näherkommen bringen? Der Aufbruch heute Morgen, Gewehr und Lanze gegen des Viertelmondes mattes Licht. Die Diebeshütten, wo wir leise ritten. Kühle der Früh in einsamem Voran. In steinigem Engpass des Mittags sengen, von Klippen abgestrahlt, welche an jene hitzgen Heiden gemahnen, deren grimmige Hände Schauer von Afrikas feurigem Sand ins Antlitz Ludwigs warfen, jenes Kreuzfahrerkönigs, um ihm den Flügel so zu sengen. Und schließlich oben dann als Ziel, den Eisbastionen gleich rings um den Pol, weiß, weiß sind deine Türme, Jerusalem. Und wieder sinkt er nieder, die Stirn gestützt, aber aufspringend. Nun wohl war's mir bekannt, dass Salem ist nicht Samarkand. Kaum überraschend, und schon der erste Blick bringt diesen Schatten. Es sollte sein, dass meine Seele, gereinigt durch die feine Wüstenluft, von Bücherdunst nun Erbe ist des Machtzuflusses der Natur. Und gleichfalls nun gewahrt den wahren Sinn dieses Andrangs von Ahnungen, die bei der Reise durch lateinische Lande mir jüngst Verdruss bereiteten und die verborgen schienen irgendwie. Ach, diese Formen im Untergrund des Geists, Korallenbänke, die von weit her steigen. Doch wenig Acht gibt man, dass sie sich schlängeln, ungesehen, ungehört, bis da das Riff und Brecher, Wrack und Leid. Aber hier lerne ich um. Wie öffnet sich mir da die Weite des gewaltigen Meeres der Zeit? Ja, ich bin jung, doch Asien ist alt. Die Bücher, sie sagten nicht alles. Und dann im Übrigen das leichtfertige, überhebliche Geplauder. Was sagte da in einer Gasse Jaffas der ernste Mensch, den ich dort traf, mein Landsmann, der aber von der Reise hier wieder zurück ist? Ein Wort von mir löste die Rede aus. Seine Absicht beginnt nun klar zu werden. Erlaubt, dass ich sie rekapituliere. Unser so schlaues, weltliches Wissen der neuen Welt entbehrt des ehrfürchtigen, nicht-weltlichen semitischen Gemüts und kann kaum tauglich sein für den gerechten Deuter von Palästina. Verzichte auf den Staat engstirniger, verbohrter Geister, gebunden an eine dürftige und zufällige Form. Die Tiefe meiden rettet nicht vorm Sturm. Solches sprach er und fügte Weiteres hinzu. Kein deutliches, verbürgtes Wissen, meinte ich, aber jetzt muss ich meine gebildete Beschränktheit eingestehen, obwohl er allerdings solche kaum meinte. Vorüber ist Zufriedenheit in dem Moment, so der Student. Er war ein von Natur aus ernster Geist, der lange abgeschlossen war, gesondert in einem Hain wie Vesta mit ihresgleichen, doch den man schließlich unter Menschen ziehen ließ, ins Ausland, und der so schließlich hier dem wahren Genius gegenüberstand, sei Freund er oder Feind, und im wirklichen Antlitz einer Stätte, von der zuvor er nur geträumt im Glühen geist'gen Zaubers der Vorstellung. In seinem weiteren Sinnen kommt er zurück auf seine andere Stimmung von früher. Und dann? Kann Glauben sein Licht entfernen, weil ich mich suchend jüngst an seinen Ursprung oben nicht gerichtet? Daraufhin sank er auf die Knie und seine Lippen teilte er, aber das Wort wollte nicht ausgesprochen werden, versagte ihm. Mit unbestimmter Absicht begab er sich aufs Dach des Hauses. Der Sonnenuntergang. Den Fuß auf dem noch warmen Stein lehnte Clarell sich an die Mauerkappe, in stillem Schauen. Die Bergstadt, welche Wälle und Zinnen hat und vorn und hinten Vorstädte ohn Haus und Flanken, aufgebaut von schroffer Steile aus, versieht den Hang mit Sätteln und mit Türmchen. Turm, der den Elefanten reitet. Von dort aus weite Sicht. Höher als sein Standort war das benachbarte Accra. Er sah den Ring der Hügel samt einem herausragenden, der mit weiträumigem Gipfel durch Gegensatz niedriger machte, die erhöhte Stadt, den Ölberg. Die Abendflut hatte den Höhepunkt erreicht. Schräg fielen ab von ihm die Häuser im Überblick, mit Dachterrassen oder Kuppeln, kaminlos, grau, ganz Stein, Heide von Dächern. Kein Leben regte sich, kein Rauch stieg auf, kein Laut, bis auf ein leises, halb ersticktes Summen. Der Gasthof stieß an jenen Teich, benannt nach Hiskia, ein tiefgelegener Hof, wo Abgeschiedenheit und Stille herrschen, gesäumt von Mauern aus gewachsenem Fels, Sockel von Steingebilden, die einst gar scheinen mit den Steilen, worauf sie stehen. Wie eines Dreideckers Hecklichter auf die ölige Kielspur unten hinabschauen, so geben hier des Gasthofs kleine Gitterfenster nach hinten einen Blick frei auf die glatten, dunklen Wasser. Und hier und da bewegt die träge Abendluft in Böen das matte, ausgedörrte Kraut, das in Girlanden von der Klippe hängt und Schleier bildet über alten Spalten. Darüber thront das hohe Koptenkloster, erbaut gleich einem Leuchtturm über weitem Meer. Blindbögen zeigen sich in Schwundgemäuer, verschlossene Fenster, fest vermauerte Portale und Dachterrassen, wo an ganz stummen Brüstungen sich nichts begab. Kein Karsee in den Catskills hoch über Farm und Schober, über der letzten Scheune, von Flechten fleckig und einer Knüttelbrücke, die abseits modert, wirkt einsamer als dieser tote Pfuhl der Stadt, wo lebende Geschöpfe walten. Nicht hier vermochte er den Bann zu lösen. Fremdheit nahm ihn gefangen und wuchs an. Doch endet die Dämmerung. Er steigt hinab und wendet sich dem Innenhofe zu.